das Ausgabenvolumen der österreichischen Krisenpolitik ist zu sehr auf solche Geldleistungen konzentriert. Ich nenne es daher etwas sarkastisch, die Geldspritzenpolitik. Und unser Finanzminister verwechselt es vollkommen mit keynesianischer Nachfragesteuerung, weil in den Theorien des Herrn Keynes es eben ganz entscheidend darauf ankommt, dass mit staatlichen Ausgaben ökonomische Aktivitäten ausgelöst werden und entsprechende Multiplikatoreffekte erzielt werden. Nur Geld ausgeben und Defizit machen ist absolut nicht keynesianisch. Das entgegen der Koste es, was es wolle Politik oder Geldspritzenpolitik der entscheidende Punkt ist, bilden wir damit reale Werte und bilden wir die richtigen realen Werte. Und das wäre nicht so schwer, weil eigentlich ziemlich klar ist, wo in unserer Gesellschaft der Schuh drückt. Das ist beginnend bei der zunehmenden sozialen Ungleichheit bis eben zur Problematik des Klimawandels. Relativ bezogen auf das verfügbare Einkommen der jeweils betroffenen Gruppen mehr zu geben, würde insgesamt den Staat weniger kosten, aber die Wirtschaft ungleich stärker anregen, weil ja bekanntlich die sogenannte Konsumneigung, also der Anteil dessen, was jemand unmittelbar nachfragt, umso größer ist, je geringer das Einkommen. Wie viel Staat in der Krise? Meine einfache Antwort: es hängt sozusagen von dem konkreten Bedarf ab. Wenn man eben in einer Situation ist, wo 25 Jahre lang die Bereitstellung öffentlicher Güter vernachlässigt wurde, dann braucht es ganz gezielt in diesem Bereich eine Ausweitung. Das heißt, ich sage natürlich daher auch, dass in Europa die Staatsquoten, also die Anteile der Staaten an den Gesamt wie soll man jetzt sagen, an Bruttoinlandsprodukt, also an gesamten Gütern und Dienstleistungen. Staaten heißt jetzt ausgabenseitig die Anteile der Staatsausgaben an sozusagen der Gesamtnachfrage. Es muss nicht unbedingt, und in vielen Fällen soll es auch gar nicht, der Staat dann durchführen. Aber Beispiel eben energetische Gebäudesanierung, da würde der Staat die Initiative ergreifen, er würde die Kampagnen organisieren, er würde Finanzierungsmittel bereitstellen und, und. Aber es macht natürlich die Privatwirtschaft, das machen Bauunternehmer, Installateure etc. Aber es kommt nicht zustande oder nicht bei weitem nicht in ausreichendem Ausmaß. Vielleicht noch ergänzend, die Sanierungsraten in Österreich sind deutlich unter 1% pro Jahr, während in meinem Megaprojekt wären es halt 10% vom Gebäudebestand. Das ist eine völlig andere Dimension. Aus vielen Kleinstprojekten besteht, die flächendeckend vom Vorarlberg bis zum Burgenland eben in der regionalen Wirtschaft Impulse setzt. Und davon profitiert die kleinen Bauunternehmer, was die Wärmedämmung betrifft, der Installateur, der Elektriker. Davon profitieren dann natürlich die Gastwirten, weil die Arbeiter wollen dann wieder zum Mittagessen gehen, etc. Ja, ist eine von der Wirksamkeit etwas ganz anderes als Großprojekte Typus Tunnelbauten, die ja sehr stark konzentriert sind und außerdem heutzutage relativ wenig Beschäftigungseffekte haben. Und sozusagen, wenn man sich dieses Beispiel, ja, noch ein Punkt, der wichtig ist, schon ein Jahr später wird der Finanzminister mehr an Steuereinnahmen lukrieren, als er das Ganze überhaupt gekostet hat. Weil wenn er 30% eines solchen Investitionsprojektes durch einen Zuschuss mitfinanziert, kriegt er natürlich im nächsten Jahr über die Einkommens- und Mehrwertsteuer deutlich mehr wieder herein. Und man müsste sich halt überlegen, gibt es noch andere Projekte in einem ähnlichen Stil, die gleichzeitig die großen Probleme der gegenwärtigen Wirtschaft und Gesellschaft angehen und gleichzeitig unmittelbare Effekte auf die Realwirtschaft haben.
Ja, auch von vielen Experten natürlich auch schon die Sorge darum, dass die Staatsschulden gefährlich steigen. Das gilt ja nicht nur für uns in Österreich, auch wenn wir da vielleicht ein bisschen eine Gießkannenpolitik betreiben. Aber natürlich grundsätzlich weltweit. Und dass das gefährlich werden könnte, wenn die Nachfrage nicht wie erwartet anspringt. Sehen Sie da eine Gefahr darin?
Absolut. Da unterscheide ich mich eben wieder von vielen sogenannten linken Ökonomen, die jetzt unter dem Titel Modern Monetary Theory sozusagen Überlegungen präsentieren, die weder modern noch eine Theorie sind. Und die lauten, und das ist in Amerika mittlerweile ziemlich viel diskutiert und auch populär, der Staat hätte prinzipiell überhaupt keine Finanzierungsschranke, weil er im Grunde durch eine staatliche Instanz, die Notenbank, beliebig viel Geld schöpfen kann und es bestünde sowieso keine Inflationsgefahr. Ich halte das für extrem. Und die Vorboten dessen sehen wir doch schon seit geraumer Zeit, dass eben im Bereich der Vermögenswerte, egal ob Aktien oder wenn man das als Vermögen bezeichnen möchte, Bitcoin wäre ein eigenes Thema wert oder Immobilien, die Preise permanent überdurchschnittlich steigen. Das heißt, diejenigen, die schon etwas mehr Geldkapital zur Verfügung haben, riechen den Braten bereits. Und eine solche Politik der notenbankfinanzierten Geldspritzen halte ich für gefährlich, unverantwortlich. Also was die Analyse der gegenwärtigen Krise betrifft, lautet eben meine simple These, Pandemie trifft auf Systemkrise. Die Pandemie ist ein sehr plötzliches Ereignis, das wir zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder in dieser Dimension erleben. Aber die Hartnäckigkeit der Krise, auch in den kommenden Jahren, wird daraus resultieren, dass gleichzeitig das System seit Jahrzehnten im Grunde Krisenerscheinungen zeigt. Und diese Krisenerscheinungen sind im Grunde auf allen Ebenen klar erkennbar. Es ist die Zunahme der Armut unten, es ist die Zunahme eines wirklich exzessiven Reichtums oben, es ist die Aufspaltung der Arbeitnehmer in ganz verschiedene Klassen von Arbeitnehmern. Es ist die damit verbundene Verbitterung und Wut von entweder Deklassierten oder noch nicht Deklassierten, also von Menschen, die Angst haben, wie wird es mit mir weitergehen, wie wird es mit meinen Kindern weitergehen. Es ist die zunehmende Wohnungsnot, insbesondere in den Metropolen. Es ist die sozusagen Verschlechterung der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere in den Ländern Südeuropas. Und zu all dem kommt jetzt schon seit Jahrzehnten an Bedeutung zunehmend, aber zu lange ignoriert eben die Erderwärmung. Und das beides zusammen schafft meiner Ansicht nach sozusagen eine Mischung, die ein enormes Gefahrenpotenzial hat. Man könnte, aber vielleicht ist es wishful thinking, auch ein bisschen von einer Agonie-Euphorie sprechen, sozusagen, dass der Finanzkapitalismus in der Spätphase noch sozusagen euphorische Dimensionen annimmt. Und der Bitcoin ist nur deshalb interessant, weil in dem Phänomen Bitcoin alles wie im Brennglas extrem konzentriert auftritt, was das Wesen des Finanzkapitalismus ausmacht. Dass man nämlich reich wird, nicht dadurch, dass Werte geschaffen werden, sondern dass Bewertungsdifferenzen ausgenutzt werden. Nicht? Der Bitcoin ist von seiner Essenz her ein Nichts natürlich, hat so einen Computer, der mit 0,05 Cent Wert begonnen hat. Und bei dem aber jetzt ein Elon Musk innerhalb von 10 Tagen aus 1,5 Milliarden, 2,5 Milliarden oder 2 Milliarden macht, innerhalb von, wie gesagt, 10 Tagen. Ich habe schon vor 10 Jahren, mehr als 10 Jahren, habe ich habe ich eigentlich das schriftlich niedergelegt, was jetzt die Europäische Kommission endlich beschlossen hat. Weil dieser Recovery Fund ist genau das, was ich genannt habe, der Europäische Währungsfonds. Und die Idee war eben, dass wir ein transnationales Transformationsinstrument schaffen, das die notwendige ökologische, aber auch soziale Transformation Europas mitfinanziert, mit Konditionalität, also durchaus in dem Sinn vergleichbar mit dem Internationalen Währungsfonds. Das heißt, Griechenland hätte in der Krise bedeutende Mittel bekommen, aber für die Finanzierung ganz konkreter Projekte, egal, also Photovoltaik am Peloponnes oder was auch immer, Windkraftwerke in der Ägäis oder wie auch immer. Ja.
Wie viel Staatsquote, wie viel Budgetdefizit können wir uns eigentlich in Zukunft, in nächster Zukunft, nächsten paar Jahren leisten?
Ja, das lässt sich nicht quantifizieren. Wir können uns so viel leisten, wie wir brauchen, um die zwingende ökologische und soziale Erneuerung zu schaffen. Wenn also für eine ökologische und soziale Erneuerung Realinvestitionen im Volumen, sage ich jetzt Hausnummer im kleinen Österreich von 200 Milliarden Euro, also 50% eines Jahres-BIPs notwendig sind, dann würde das natürlich nicht in einem Jahr durchgeführt, sondern über einen Zeitraum von 10, 12, 15 Jahre, was auch immer, natürlich die Staatsquote, also den Anteil des Staates am Bruttoinlandsprodukt erhöhen, und es würde auch die Staatsschuldenquote erhöhen. Aber diesen zusätzlichen Schulden stünden zusätzliche reale Werte gegenüber. Ein wirkliches Problem in Europa ist, dass man eben durch die Budgetregeln das Schuldenmachen der öffentlichen Hand prinzipiell eingeschränkt hat, das der Privaten aber nicht. Der Unternehmen, für einen Unternehmer gibt es keine Maastricht-Kriterien, auch nicht für einen privaten Haushalt. Er kann so viel Schulden machen, wie er eben bekommt nach seiner Bonität etc. Und da bin ich wieder bei meiner grundsätzlichen Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Gütern. Das hat bedeutet, dass man über die Finanzierungsregeln die Bereitstellung öffentlicher Güter systematisch diskriminiert hat gegenüber der Bereitstellung privater Güter. Und das, was so traurig ist für einen alternden Ökonomen wie mich, ist, dass hier die Gesellschaften oder die Politik vor 50 Jahren viel gescheiter war. Denn damals galt die sogenannte goldene Regel bei Budgetdefiziten. Man hat gesagt, in dem Maße, in dem der Staat öffentliches Realkapital bildet, also in dem Maße, in dem er Schulden aufnimmt, um zu investieren, wurde im deutschen Grundgesetz, so wie in der Praxis auch in Österreich und anderswo, sah man im Defizit kein Problem. Man hat das in dem Sinn jetzt an Privaten und den Öffentlichen gleichgestellt. Und das ist einmal meine Grundposition.